Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner. Das wird spitze!
Hallo! Patsch, ist wieder Montag! Hier ist die Glanzparade, natürlich auch in der Länderspielpause. Wir hängen nicht an irgendwelchen Bundesligaspieltagen. Nein! Wir kommen brandaktuell jeden Montag zu Ihnen, zu euch nach Hause. Wir! Das bedeutet, heute völlig unfallfrei hier gelandet, Thomas Wagner.
Gestern schon.
Gestern schon.
Ja, hallo
Wolf. Aus Sicherheitsgründen.
Hallo Timo.
Aus Sicherheitsgründen.
Aus sicher, einen Puffer eingebaut.
Ja, gut, aber das ist professionell. Timo ist sein ganzes Leben lang hier. Ne?
Ja,
da kann sowieso nichts schief gehen. Ja, also keine überraschungsarme Anreise, ne? Keine Probleme.
Ja, aber man könnte auch mal sagen, dass das der Chef der Säule ist, der im Moment Probleme mit seinem Stuhl hat.
Ja, mit seinem Stuhl hat er Probleme, der ist knarzt.
Ja, es ist ein Knatsch.
Ja, so. Der Lilium Parmesanum hat auch Probleme, es ist Herbst geworden. Beim Obst, ne? Herbst ist geworden. Die Frucht macht sich rar, die Blätter ebenso. Hoffentlich kommt bald der Frühling, möchte man ihm zurufen, unserem kleinen Freund. Was war das für ein Wochenende? Thomas, du nicht auf der faulen Haut gelegen, logischerweise, nee. Sondern Nationalmannschaft geguckt, vorschriftsmäßig. Wir sind ja wieder dabei.
Bitte dich.
Endlich kann man die Nationalmannschaft wieder guten Gewissens gucken.
Ja.
Auch am Wochenende sind wir bestätigt worden. 5:0 gegen die Ungarn. Vielleicht hätte ich doch einen Bonbon nehmen sollen.
Ja, ja,
oder ich kann nochmal an deinem indischen Kraut.
Ich schieb dir nochmal hier eins rüber. Dann kannst du nochmal ganz kurz am Spiel vorbei. Da.
An deinem indischen Kraut.
Genau. Legen. Ich kann dir mal sagen, wir haben das erste Mal in der Nations League mit einem Sieg begonnen.
Es ist Tic-Tac, liebe Gemeinde. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Hier wurden Tic-Tac gereicht für besseren Atem und eine bessere Stimme.
Und wir haben einen Fünferpack gegen die Ungarn geschnürt, die in den letzten Jahren ja so ein bisschen unser Angstgegner eigentlich war, ne? Und irgendwie hast du dir ja vorher gedacht, bei all denen, die aufgehört haben, mal gucken, wie die so anjustiert sind. Ja. Aber ich finde die drei da vorne, Wirtz, Musiala, Havertz, finde ich schon geil, muss ich ehrlich sagen.
Ich würde es gerne von hinten aufziehen, weil
Marc-André
ter Stegen sein erstes Spiel als Nummer 1 bestritten hat.
Ja.
Und ich war ganz nah dran, ihn zum Fuß der Woche zu machen, ist ein anderer geworden. Das mal als kleiner Cliffhanger. Aber Marc-André ter Stegen hätte es verdient gehabt, er hat 0 gehalten. Er hat jetzt auch nicht so viel zu halten bekommen, aber das, was kam, bravourös gemeistert, so wie man es von der deutschen Nummer 1 und von der Nummer 1 des FC Barcelona erwartet und auch kennt, ehrlicherweise. Aber er hat schon ein bisschen was aushalten müssen in den letzten Jahren. Deshalb wünsche ich mir für ihn heute eine Sonderposition in der Sendung.
Ja, also ich bin ja großer Befürworter und Fan von Ter Stegen. Ich hätte ihn ja schon 2-mal zur Nummer 1 befördert.
Ja.
Auch vom letzten Turnier, da haben wir ja hier noch eine Diskussion drüber gehabt. Ich finde, er hat nicht viel zu tun bekommen, aber du hast vollkommen zu Recht gesagt, wenn er gefordert war, auch in dieser 1:1-Situation am Ende, war er da. Ich finde, er hat das auch unaufgeregt, alles im Vorfeld, auf der Pressekonferenz, wenn er gefragt wurde, absolviert.
Ja.
Er hat sich auch nicht hinreißen lassen zu einer Spitze gegen Manuel Neuer, gar nicht.
Ja.
Ich fand, das war, was er gesagt hat, war aller Ehren wert. Ich hätte mir tatsächlich auch gewünscht, dass Manuel Neuer mal eine persönliche Ansprache an ihn findet. Er wurde ja gefragt, hat er sich mal gemeldet.
Ja.
Finde, das hätte Manuel Neuer schon gut zu Gesicht gestanden. Das hat übrigens, falls jetzt wieder einer sagt, ich sag das nur, weil ich die Bayern nicht mag. Oliver Kahn hat das damals bei Jens Lehmann.
Nein, du magst die Bayern, das weiß jeder.
Nein, aber Oliver Kahn hat das damals bei Jens Lehmann vom Elfmeterschießen gemacht. Ich finde, Das ist dann auch ein Zeichen von Größe, seinem Nachfolger dann alles Gute zu wünschen.
Das wäre eine schöne Geste gewesen.
Ja, genau. Und ich glaube, dass wir für mindestens 4 bis 6 Jahren auf der Position jetzt Ruhe haben.
Ja, Timo, Anmerkungen?
Der Redaktion?
Anmerkung der Redaktion, beziehungsweise aus der Community. Ich habe, weißt du was, ich habe ja jetzt auch so einen Tic-Tac.
Es
gibt auch noch andere Pfefferminzbonbons, aber Tic-Tac war gerade hier in Auslage.
Und wir hatten vorher noch so ein bisschen super Kräuter zum Durchatmen.
Der hat ein Mittel dabei, das ist ein Mittel, da darfst du in manchen Ländern nicht einreisen mit.
Aber danke, dass du gefragt hast. Ja. Genau, ich sehe das ähnlich. Also ich finde Ter Stegen ein großartiger Torhüter. So ein bisschen durch diesen Barcelona-Wechsel haben wir gar nicht auf dem Schirm gehabt, wie groß der da eigentlich ist. Ne? Der war Spieler der Saison, unfassbar gehalten. Auch diese Parade, da stand zwar schon 4 oder 5-0. Großartiger Keeper, ein ganz anderer Torhüter, finde ich, als Neuer. Neuer wäre in dieser Situation gar nicht so rausgekommen wie Ter Stegen. Natürlich sagen dann viele, ja, Neuer beim Mitspielen ist das was ein ganz anderes Spiel, als Ter Stegen es hat. Aber ich finde ihn sehr, sehr stark als Torhüter und glaube auch, dass wir die nächsten Jahre überhaupt kein Problem haben.
Also apropos Fußballspielen, Messi hat mal über den gesagt, also unser Torwart ist nicht der schlechteste Fußballer in der Mannschaft. Ja. Beim FC Barcelona.
Man muss ja bei Ter Stegen auch dazu sagen, er hat in der Nationalmannschaft ein bisschen Pech gehabt. Es wurde ja im Rahmen dieses Länderspiels
an seine ersten
Länderspiele erinnert.
Guck dir seine letzten 10 an. Da
schon unglücklich waren, ne? Aber es ist ein Weltklasse-Torhüter.
Ja. Und er hat übrigens 40 mittlerweile und die letzten 10 als Neuer verletzt war, waren alle in Ordnung. Total. Also ich glaube auch nicht, wir müssen jetzt auch kein Brennglas da drauflegen.
Nein, kein Brennglas. Aber ich finde schon, dass ihm in dem Zusammenhang auch wie er sich verhalten hat hinter Manuel Neuer. Also das hat wehgetan und das hat er ja auch zum Ausdruck gebracht. Das hat ihm persönlich wehgetan. Das hat logischerweise am Ego gekratzt. Und trotzdem hat er sich nie zu irgendeiner Spitze hinreißen lassen, sondern hat diese Position angenommen. Es blieb ihm ja ohnehin nichts anderes übrig. Und deshalb, denke ich, kann man jetzt seine Nominierung zu Nummer 1 noch mal ein bisschen besonders herausstellen.
Ja, aber
gesondert herausstellen. Nee,
da bin ich vollkommen bei dir. Ich wollte nur sagen, selbst wenn der jetzt morgen in den Niederlanden ein Tor kassieren würde, wo er nicht so glücklich aussieht, für mich ist das jetzt kein Rennen um die Nachfolge.
Nein, es gibt
sondern
keine
für mich
Rennen.
Ist er die klare Nummer 1. Das wollte ich damit sagen.
Nein, ich wollte es einfach nur noch mal ein bisschen in den Scheinwerfer, kein Brennglas oder nicht, sondern einfach nur besonders würdigen.
Ja. Aber das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dass wir sonst, ihr habt eben die Phase mit Lehmann und Kahn angesprochen, jetzt haben wir mit Ter Stegen wieder einen sehr, sehr starken Torhüter, aber wer kommt danach? Dann hätten wir vielleicht Nübel, dann hast du noch Olli Baumann, der auch schon älter ist dabei, also es gibt jetzt auch nicht so viele starke Torhüter, die sich dann als klare Nummer 1 aufdrängen würden.
Ja, außer Nübel sind ja vor allen Dingen auch selbst Trapp, da hast du ja zwischendurch mal gedacht, irgendwie scheint er auf den nicht so zu stehen, Nagelsmann im Moment, weil er ihn auch mal nicht nominiert hat, bin ich bei dir. Also, dass wir aus einem Fundus schöpfen können, früher hast du ja gedacht, okay, der 11. beste deutsche Torhüter würde wahrscheinlich bei 198 anderen Nationen als Nummer 1 im Tor stehen. Ja. Und das wird weniger, da bin ich bei dir.
Ja, aber ich meine, wenn du Ter Stegen als 1 hast und dahinter Nübel und Baumann und Trapp hast
ich glaube, du meintest ja die Leute, die jetzt noch keine 5-26 sind, die dann auch mal wieder eine Ära bringen können.
Also noch nicht das Füllhorn an.
Genau. Gary Ehrmann muss noch ein paar ausbilden.
Da hast du jetzt, da hast du Adebolo in Freiburg, da hast du Obich in Köln, wo du sagst, das sind so auch die U21.
Der Simon in Stuttgart, glaube ich,
Das ist einer mit einer Riesenperspektive. Den hat man auf der ganz großen Bühne noch gar nicht gesehen, aber in Stuttgart gilt er als die kommende Nummer 1. Mhm. Sobald Nübel sich dann Richtung Bayern verändert oder auch verändern muss oder irgendwo anders hin nochmal will, mit Simon kommt ein ganz großer. Aber Vorschusslorbeeren muss es dann auch erstmal auf Top-Level bestätigen.
Genau.
Klasse, mal über Torhüter zu sprechen hier.
Ja, finde ich auch.
Detailliert. Gehen wir weiter nach vorne dann jetzt, oder?
Nächste, können wir, was schlägst du vor? Wir haben ja letzte Woche sehr intensiv diskutiert über die Mittelfeldachse, über die zentrale Achse. Kein Toni Kroos mehr, kein Ilkay
Gündogan. Springen wir über die Abwehr drüber.
Wir können auch gerne über die Abwehr sprechen, aber da hat sich ja jetzt nicht so sehr viel.
Ich finde aber schon, dass Schlotterbeck gezeigt hat, dass er, nachdem er eigentlich raus war vor der EM, dass er für mich schon der erste hinter Tah und Rüdiger ist.
Ja, ich meine, Schlotterbeck hat ein überragendes Jahr bei Borussia Dortmund gehabt. Also er ist in Dortmund zum Führungsspieler gereift. Also damit ist er natürlicher Anwärter auf eine Position der Innenverteidigung. Ob das jetzt 1A, 1B oder 1C ist, das sei mal dahingestellt. Mhm. Aber ich finde, mit diesen drei Innenverteidigern sind wir herausragend gut besetzt.
Und falls Süle hält, ist er meiner Meinung nach auch einer, der zurück
muss. Also das ist wirklich ein ganz starker Mannschaftsteil, finde ich.
Und links hinten sehe ich Raum im Moment ein bisschen vor Mittelstädt.
Ja.
Weißt du, wie du es siehst?
Ja.
Wie siehst du es, Chef der Säule?
Ich finde, er hat einen guten Speed. Er hatte auch so ein, zwei Leichtigkeitsfehler drin. Ich finde, die hat er ab und zu. Aber
Mittelstädt meinst du?
Nein, oder Raum? Raum jetzt gegen die Ungarn. Also wo er so ein, zwei Mal unsauber war und so ein bisschen zu laissez-faire. Aus meiner Sicht, hier, ich sitze hier hinten auf dem Stühlchen. Natürlich nach vorne ist das wirklich eine sehr große Bereicherung einfach.
Das gefällt mir auch an ihm,
weil er seinen Pace hat, was versucht. Und sich was traut, das finde ich gut. Wir sehen ihn auch vor Mittelstädt gerade.
Wobei auch da.
Also nein, aber
da
das ist doch gut.
Lange Zeit, also eine Problemposition im Weltfußball ist die Linksverteidigerposition, wo sie im Prinzip alle Nationen suchen nach Linksverteidigern, beziehungsweise müssen da was improvisieren und müssen da was konstruieren.
Das heißt, sie heißen Spanien und Grimaldo sitzt sogar nur auf der Bank. So,
das ist dann was anderes. Ja. Aber das finde ich jetzt bei uns also völlig in Ordnung.
Total.
Dieser Konkurrenzkampf auf der Position ist top. Dann hast du den neuen Kapitän.
Genau.
Finde
ich auch konsequent, dass er so weiter macht.
Auch da gibt es ja dann noch Alternativen. Oder gäbe es ja noch Alternativen mit Henrichs beispielsweise. Auch durchaus gehbar, kein Problem. Was uns zum Mittelfeldzentrum bringt, über das wir in der vergangenen Woche ja schon sehr leidenschaftlich diskutiert haben. Aber ist natürlich auch höchst interessant. Kein Gündogan mehr, kein Toni Kroos mehr. Wie macht das Julian Nagelsmann im ersten Schlag? Pascal Groß, Andrich und Havertz auf der 10 als quasi Mittelfeldachse. Gefällt mir gut.
Mir auch. Also ich muss sagen, Pascal Groß, ich will jetzt auch nicht sagen, die Ungarn waren in dem Spiel, glaube ich, jetzt nicht allerhöchstes Niveau, wie wir das von ihnen schon gesehen haben. Aber du musst natürlich trotzdem, was Pascal Groß hast, für dich persönlich eigentlich von den Spielanteilen eher eine enttäuschende Europameisterschaft, hat eine Halbzeit gespielt gegen die Schotten, das war's. Alle sagen, du könntest so in die Fußstapfen von Toni Groß gehen, der natürlich einerseits als Spieler überragend war, aber ich glaube mehr noch als Leuchtturm für eine verunsicherte Mannschaft bei der Europameisterschaft. Ja. Und jetzt sollst du so, viele haben ihn ja auch gar nicht so viel gesehen in England, in Brighton. Was kann der eigentlich alles spielen? Und dann guckst du dir das Spiel an und denkst, ey, der könnte wirklich diese Position, die Toni Kroos gespielt hat, die könnte der so spielen. Und der hat übrigens in der Premier League seit Jahren überragende Leistungen abgeliefert.
Ja, und zwar auf unterschiedlichen Positionen.
Ganz genau. Ne? Der hat ja sogar linke Verteidiger gespielt. Ja.
Also das ist wirklich einer, den du auf allen Positionen einsetzen kannst. Aber ich finde, die Kombi Groß und Andrich hat was.
Ja.
Also diese Grätsche von Robert Andrich, bin sowieso Andrich-Fan, aber diese Grätsche gehört schon auch noch neben das Ergebnis gestellt. Weil sie halt gezeigt hat, der beißt. Ob das jetzt ein Nations League-Spiel ist oder ein Testspiel oder ein EM-Spiel, das ist Robert Andrich, könnte man auch mal huldigen. So,
definitiv.
Nochmal im besonderen
Maß. Aber wir haben ihn ja vor zwei Jahren haben wir ihn schon gefordert, da war er noch gar kein Thema.
Ja, stimmt.
Übrigens, wenn
erstmals
ich das
hier gehört, ne?
Ja, nur wenn ich das sagen
darf. Wir waren der Ideengeber.
Ja, kann man ruhig. Nur wenn ich das nochmal sagen darf, weil du gerade gesagt hast, ob Freundschaftsspiel oder Nations League oder EM-Spiel, ich hoffe auch wirklich, dass wir so mal als Sportnation Deutschland diesen Wettbewerb endlich mal ernst nehmen.
Ja.
Also bisher hattest du mit Portugal, Frankreich und Spanien übrigens drei tolle Sieger. Ich sag's nochmal, es ist kein einziges Spiel, was mehr im Kalender ist. Und ich finde Spiele gegen die Niederlande oder auch Ungarn oder wie es zuletzt war gegen Italien und England dann deutlich interessanter, als wenn du irgend so ein Qualifikationsspiel teilweise spielen musst. Und es ist ein ehrliches Turnier, weil es ist ein Gruppenmodus, es ist dann ein Viertelfinale. Ja. Also lass uns doch mal gucken, dass wir auch mal dieses Endturnier erreichen.
Ja, aber wir haben jetzt die führenden und prägenden Köpfe der deutschen Nationalmannschaft haben sich in diese Richtung geäußert. Mhm. Und uns kommt zugute, dass kein 14er Weltmeister mehr mit dabei ist. Dementsprechend, die alle Lust haben auf Titel. Ganz genau. Auch zu zeigen, dass die deutsche Nationalmannschaft den Rhythmus, den sie bei der Europameisterschaft vorgeschlagen haben, dass sie den beibehalten will. Und da gehört dann erfolgreicher Verlauf bei der Nations League, finde ich, unbedingt mit dazu.
Absolut.
Und dann macht es auch den Leuten Spaß zu gucken. Auch die Stimmung, was ich gesehen habe in Düsseldorf, war gut. Die Einschaltquoten haben gestimmt. Also das ist ein Trend, das war wichtig auch für den deutschen Fußball, ein Trend von der Europameisterschaft, der sich fortsetzt. Also das ist, die Geschichte ist nicht zu Ende erzählt, sondern die Geschichte hat da ihren Anfang genommen. Und wird jetzt weiter sukzessive weiter erzählt und mündet dann hoffentlich in eine erfolgreiche Fußball-Weltmeisterschaft.
Ganz genau. Wobei morgen in den Niederlanden, das wird sicherlich nochmal ein anderer Stresstest dann auch als dieses Heimspiel, ne?
Ja, total. Total. Also man ist ja immer noch so ein bisschen so gepolt und man merkt es ja auch an unserer Diskussion, es ist Vorsicht geboten. Spiele werden zunächst mal isoliert, bewertet und dann auch beklatscht, um im gleichen Atemzug eben zu sagen, lass erst mal abwarten, wie wir da morgen in den Niederlanden aussehen.
Aber weil wir schon im Mittelfeld sind, ich finde, dass es augenscheinlich war, wie gut das Zusammenspiel zwischen Wirtz und Musiala geklappt hat. Bisher waren sie ja eigentlich eher beide ein belebendes Element, aber dass sie jetzt zusammengespielt haben, wie die gegenseitige Vorlage. Und dann Havertz, der meiner Meinung nach immer noch bei uns, du hattest eben über Ter Stegen gesagt, weil er eben im Ausland spielt, ich finde, er wird bei uns, kommt er insgesamt zu schlecht weg.
Ja.
Was der Läufe macht, was der Bälle bindet, was der Räume schafft.
Er muss ihm eine größere Wertschätzung entgegenbringen.
Ja.
Auch was der bei Arsenal, was der in der Premier League, ich meine, der hat bei Chelsea gespielt, mit Chelsea die Champions League gewonnen, der hat dem FC Chelsea die Champions League gewonnen.
Weltpokal noch dazu.
Weltpokal, ist jetzt tragende Säule beim FC Arsenal, also das ist ein Weltklasse-Fußballer, da machen wir uns nichts vor. Und wenn du dieses offensive Mittelfeld siehst, ne, mit Musiala, mit Wirtz und mit Havertz,
ja,
der geht dir das Herz auf. Also muss dir eigentlich das Herz auf.
Und das ist für
Havertz. Da lacht das Herz des Fußballs.
Und das ist für Havertz übrigens genau die richtige Position, weil wir haben hier auch schon gesagt, er ist nicht geil genug, da drauf Tore zu schießen. Das sagt er ja selber von sich.
Ja.
Deshalb darf er eigentlich da noch keine neuen spielen.
Ja. Ja, und ich finde ihn halt auch auf der Position einfach noch wirkungsvoller.
Ja.
Also man kann das mal spielen. Und wie gesagt, Chelsea ist ja so Champions League-Sieger geworden mit ihm ganz vorn. Das geht.
Genau.
Das geht. Aber ich finde, sein komplettes Portfolio bringt er auf der Position noch besser ein.
Ganz genau. Weil man hat das Gefühl, der bereitet halt auch gerne für andere vor.
Ja. Mittelstürmerposition. Fülle.
Hat sich heute im Training verletzt.
Also das wird wahrscheinlich nichts für morgen.
Tut sich nicht so leicht bei West Ham, was einerseits klar ist, weil das ist ein anderes Spiel, kam auch ein bisschen später dazu. Aber Lopetegui vertraut ihm im Moment auch noch nicht so ganz. Ne?
Spiel mit Antonio davon.
Ja. Genau, Antonio ist ja ein renommierter Mann, der seit Jahren eigentlich getroffen hat und bei West Ham eine Institution.
Und du darfst eins nicht vergessen, man sagt ja nicht ohne Grund, dass es mindestens ein halbes Jahr dauert für einen absoluten Premier League-Novizen, um sich in dieser Liga zu akklimatisieren. Mhm. Und das halbe Jahr muss man ihm im Grunde geben. Und Lopetegui trägt dem Rechnung, indem er ihn halt noch nicht von Anfang an stellt, sondern ihm versucht, durch Einwechslungen zu Spielpraxis zu verhelfen. Irgendwann muss halt die Hose aufgehen. Also er muss dann anfangen, Tore zu schießen. Und dann glaube ich, weil ich finde schon, dass es ein Spielertyp ist, der in die Premier League passt.
Auf jeden Fall.
Die Frage ist, ob er ein Spielertyp ist, der zu Lopetegui passt.
Und wenn ich jetzt auf die Nationalmannschaft erweitere, dann ist für mich Füllkrug irgendwie ein Phänomen, der einerseits total wichtig, glaube ich, ist für eine Kabine, für eine Ansprache, auch als Gesicht nach draußen, also Pressekonferenzen, bei dem da kommt was bei rum.
Ja.
Wenn du jetzt aber sagst, wir haben ein offensives Viereck mit Wirtz, Musiala, Havertz und Füllkrug, dann trete ich ihm, glaube ich, auch nicht zu nahe, wenn man sagt, da ist er der schwächste Fußballer von den Vieren.
Ja.
Muss er aber auch gar nicht. Er muss Tore machen. Ja. Seine Quote spricht eh für sich.
Wollte ich sagen, ja.
Aber um diese Rolle zu spielen oder auch als erster Einwechsler, glaube ich, braucht er dann auf Dauer schon auch Spielzeit bei West Ham. Also wäre jetzt keiner, wo du sagst, wenn der jetzt beim Verein nicht spielt, dann, glaube ich, wird es schwer, diese Position bis zur WM zu halten.
Dafür ist er, glaube ich, auch schon zu alt, sage ich jetzt mal in An- und Abführung. Also wenn er das erste halbe Jahr mit 0, 1 oder 2 Toren steht, fällt es Nagelsmann leichter, ihn zu übersehen bei der Nominierung, wenn hier gerade in der Bundesliga einer wie Tim Kleindienst, auf den wir sicher auch gleich noch kommen, alles kaputt schießt. Er muss versuchen, die Tatsache, dass er nicht mehr im Bundesliga-Blickfeld spielt, muss versuchen, das auszugleichen. Und ganz das genau. geht nur, indem er für Furore sorgt bei West Ham. Und das geht nur, wenn er Tore schießt.
Ganz genau. Weil da sieht keiner, wie viel er arbeitet.
Genau.
Da ist die harte Währung für einen Stürmer.
Richtig.
Und da braucht er eine ähnliche Quote wie in Dortmund.
Ja.
Letztes Jahr, da hat er, glaube ich, in 43 Pflichtspielen 25 Scorerpunkte gemacht.
Ja.
15 plus 10 oder
ja.
so.
Ja. Ist immer noch, ist ein bisschen kratzig, ne? Es ist eine staubtrockene Luft hier.
Ja, ja, klar.
Der Boden klebt auch ein bisschen. Hier ja. Der Boden ist gestrichen worden. Moin. Vielleicht sind es auch.
Angeblich ein Schotte war hier angeblich, ne?
Die Schotten waren hier, ja. weil hier nebenan im Studio war ja während der Euro, war ja hier EM-Geklingel bei den News.
Guten so. Morgen, Fans.
Guten Morgen, Fans. Und da haben sie sich mal so eine Horde Schotten eingeladen, die witzigerweise morgens um 10 schon bestens zurecht gemacht hier aufliefen und auch während der Sendung durstig waren, weil die Luft ja wie gesagt trocken waren und sich dann hier auf dem Boden verausgabt haben. Da hat unser Chef Streicher hier nochmal...
Genau, vielleicht ist es deshalb ein bisschen trocken hier.
So, Community, haben wir irgendwelche Meinungen?
Jederzeit. Also Ortega wurde eben noch, als wir über Toyota gesprochen
ja.
haben,
ja, Ortega ist sehr gut.
Ja, ja, Ortega ist sehr gut. Ja. Undav, der Kameramann hat irgendwas gesagt. Der Holger, was hat er gesagt? Hast du es verstanden, Thomas?
Im Schnitt.
Was der Holger gesagt hat?
Die haben nee.
Holger, unser Holger, Kameramann, hat irgendwas gesagt.
Im Schnitt war rot, habe ich gesagt.
Ja. Im Schnitt war rot.
Der Rotlicht war zu spät.
Ja, ja, war zu spät. Okay. Ja. Schnitt war rot.
Ah, stimmt. Chef Streicher müsste ja eigentlich Wolf sein. Ne?
Okay. Wagner mit gewohnter Bayern-Kritik.
Das Hemd ist weg.
Da ja. muss ich nochmal fragen, warum kann man nicht sagen, dass ich mir gewünscht hätte, dass Neuer bei Ter Stegen einfach mal gute Wünsche hinterlassen hätte?
Die Leute versuchen...
Wir wollen dich in eine Richtung bringen.
Die Leute versuchen, hier reinzukommen, damit man es vorliest. Und deshalb schreiben sie Blödsinn. Schreibt hier einer, hat hier einer erkannt. Jonas Hofmann ist im Moment ein bisschen weg von der Nationalmannschaft, wenngleich ich glaube, dass ihm sehr wahrscheinlich 5, 6, 7 gute Spieler am Stück reichen, um sofort wieder ins Blickfeld zu kommen.
Glaube ich nicht.
Nee?
Ich glaube fast, dass er, also da muss es schon überragend sein.
Ja.
Komischerweise hat er ein richtig gutes erstes halbes Jahr bei Leverkusen gespielt.
Ja.
Dann hat es ein bisschen so gehakt im Verein.
Ja.
Aber du hättest ihn ja eigentlich, weil er polyvalent ist, der kann ja, ja so viele Positionen ja. ausspielen, hätte ich ihn eigentlich erwartet, dass er ihn im Kreis hat und ich habe das Gefühl, er ist bei Nagelsmann gerade aus dem Blickfeld raus.
Undav wird hier noch genannt, völlig zu Recht.
Ja, klar.
Pavlovic ist auf dem Weg. Wobei auch da müssen wir abwarten, wie sich das bei den Bayern für ihn weiterentwickelt. Das ist das, was wir letzte Woche über Goretzka gesagt haben, gilt logischerweise auch für Pavlovic. Es ist nicht Gott gegeben in Nein. diesem Bayern-Mittelfeld. Regelmäßig von Anfang an
Übrigens,
zu spielen.
Übrigens, da steht Obig vor Ortega genannt. Wir haben über junge Torhüter gesprochen.
Ja, ja,
Ortega
klar.
ist kein junger Torwart mehr. Es ja. ging um Junge, unter 20.
Hier ist der Vorsitzende Max Böttcher, der Vorsitzende der Schmidtchen-Ultras.
Oh.
Das wollen wir nicht unterschlagen.
Guter Mann.
Tim Kleindienst und Borussia Mönchengladbach. Also ich glaube, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass Tim Kleindienst, wenn er die Quote hält, auf einem Top-Weg ist, weil er ist so ein ähnlicher Spielertyp wie Füllkrug. Er ist ein Finisher, er kommt über den Willen, er hat sich dieses Level erarbeitet, er hat ein gewisses fußballerisches Talent, das ist kein Malus, nicht falsch verstehen, aber er hat sich in dieses Niveau gearbeitet.
Reingebissen.
Ja, reingebissen, auch genauso wie Andrich. Sowas gefällt mir und nötigt mir Respekt
ab. Undav übrigens auch.
Undav auch.
Der über die dritte Liga und über das Ausland gegangen ist.
100%. Und die verkörpern diesen Geist, also des unbedingten Willens,
ja.
das verkörpern die halt sehr glaubhaft.
Definitiv. Hin. Und die haben auch noch was von Straßenfußball,
ja.
muss man auch sagen.
Also Kleindienst, wenn er die Quote hält, glaube ich, ist es eine Frage der Zeit, wann Nagelsmann ihn nominiert. Bei Bayer bin ich neugierig, wie ja. er sich ein- und zurechtfindet.
Ich finde, er hat eine überragende Saison in Hoffenheim gespielt.
100%. Ich glaube, Nagelsmann schätzt ihn als Spieler sehr, als Spielertyp sehr.
Wenn Kruder mal zurückkommt, ist das auch noch ein offensiver Mann. Jetzt nicht direkt für die
Kruder, Rocco Reitz habe ich gerade eben noch gelesen.
Wir waren ja auch schon beim Vorbereitungstraining in Thüringen dabei damals beide.
Ja, da hast du letzte Woche noch gesagt, dass du eigentlich glaubtest oder geglaubt hattest, dass da noch
dass die
schon dazukommen. Dabei wären.
Ja, ja, habe ich auch gedacht.
ich glaube, Bayer hat es schwer, wenn du vorne drüber nachdenkst, du hast da mit Musiala, mit Wirtz, mit Havertz diese spielerisch starken und dann hast du eher mit Bayer einen Spieler, der halt ein bisschen Platz vor sich braucht. Ne? Eher so ein
Havertz-Typ, oder? Ist eher so ein Havertz-Typ, oder nicht?
Ja, aber eher auch ein Umschaltspieler.
Ja. Aber wenn du bei einer WM vielleicht dann irgendwann im Halbfinale spielst gegen Spanien oder Argentinien, absolut, und wo du weißt, du hast nicht so viele Chancen, sondern brauchst auch mal Wiese vor dir mit Schnelligkeit, dann ist er ein guter Mann dafür.
Die Frage ist, wie er in Dortmund, wie regelmäßig auch da, wie kommt er in Dortmund zum Einsatz von Beginn an und mit welcher Quote?
Ja,
definitiv. Weil Guirassy wird jetzt, ist absehbar, ne?
Ja.
Das Comeback ist absehbar.
Ja.
Weiß nicht, ob das eine Entweder-Oder-Entscheidung wird.
Kann man mit beidem mal vorstellen, ein bisschen, aber Guirassy wird, glaube ich, erstmal, wenn er fit ist, wird er erstmal spielen.
Denke ich halt auch. Ja,
auf jeden Fall.
Und dann muss sich Bayer hinten anstellen oder sie finden ihn auf der 10.
Ganz genau, er kann ja auch ein bisschen anders.
Ja.
Aber wir, glaube ich, wollen noch mal gucken, was sonst in Europa noch los war.
Ja, naja.
Oder?
Also, naja, also.
Zu mir wird manchmal gesagt, meine Überleitung
ist aus der Hölle, aber. So wie er geguckt hat, ne? Also macht er so Beiläufig, diese Beiläufigkeit.
Ah, das, ist ja, das ist immer ganz wichtig, dass du das Gefühl gibst deinem Gegenüber.
Ja.
Und sagen wir mal, du stehst abends an der Theke, sprichst mit einer aparten Frau und lässt einfach so nebenher fallen, wir könnten jetzt auch mal die Getränke wechseln.
Du fährst geradeaus, ne? Du bist als Beifahrer darauf eingestellt, es wird geradeaus gefahren und plötzlich geht der ganz geschmeidig in eine Rechtskurve und nimmt die Ausfahrt.
Ganz genau. Thomas, weil ich habe von meinem Chef der Säule gelernt, wir machen so um zur vollen Stunde Werbung. Wir sollen noch ein bisschen über die Plätze springen.
Ja. Ne? Klasse.
Jeder und deshalb?
Und über die Plätze springen kann keiner so gut wie Thomas Wagner.
Der Wagner der Woche. Geht der?
Der Wagner der Woche.
So, da haben wir nämlich, ich habe mir das extra nochmal rausgesucht hier. Nico Sensoli schießt für San Marino den Siegtreffer gegen Liechtenstein.
Ja.
Seit 140 Spielen sieglos. Es ist der zweite Erfolg in der Verbandsgeschichte.
Ja.
Der erste Pflichtspielsieg, die Tabellenführung in Gruppe D der Nations League von 917 Zuschauern.
Ja.
Sie haben übrigens gegen Liechtenstein gewonnen. Liechtenstein hat gegen Saudi-Arabien gewonnen und Saudi-Arabien hat gegen den Weltmeister Argentinien gewonnen.
Ja.
Da war heute auf der Verbandsseite, haben sie das so aufgelistet. Da ist es.
Also eigentlich Weltmeister.
Und wenn man die Szenen gesehen hat, die sich nach dem Abpfiff da abgespielt haben, dann muss man sagen, das ist einfach echt richtig geil.
Ja.
Und freut mich total.
Ja, ich finde es auch gut, dass du es mit reinnimmst. Und wir kritisieren ja auch zu Recht sehr häufig die Irrwege, die so FIFA und UEFA gehen. In dem Zusammenhang macht die Nations League halt einfach Freude, weil es solche Erlebnisse und solche Ergebnisse gibt. Es nimmt die kleineren Länder mit. Und es hat auch ja mit dafür gesorgt, dass eine Nation wie Georgien beispielsweise bei der Europameisterschaft dabei waren. Und das ist ja, alle haben das ja als Bereicherung empfunden.
Genau, und es ist ein Wettbewerb. Schweden, die große Fußballnation Schweden, spielt nur noch in Block C und die hier, San Marino, in Gruppe D. Ja. Das heißt, wenn es irgendwie komisch läuft, spielen die nächstes Jahr zusammen. Diese Verzahnung ist einfach auch da. Deshalb finde ich den Wettbewerb nicht schlecht.
Tolle Verzahnung.
Nein, ist doch wirklich so.
Nein, finde ich auch.
Ja, was lachst du denn
dann dabei? Nein, ich finde das Wort Verzahnung, habe ich dann gehört. Ich freue mich über das Wort Verzahnung. Ja, fantastisch. Fantastisch. Und das kann man sich gut angucken.
Ja.
Also, da gucke ich die Zusammenfassung. Nein, angeguckt? Aber da guckst du die Zusammenfassung. Also, du hast das Ergebnis logischerweise oder das Spiel logischerweise nicht auf dem Schirm. Dann liest du von dieser Sensation. Dann schaust du dir logischerweise, also ich jetzt, einfach die Zusammenfassung an und siehst dann, wie die durchdrehen. Und das ist.
Aber du hast doch gerade was total Richtiges gesagt. Na. Georgien war bisher zum Beispiel eine Nation, da hast du gesagt, wenn du da zum Auswärtsspiel hin musst, naja, das ist eine technisch beschlagene Mannschaft, fehlt die Wettbewerbshärte auf höchstem Niveau, fanatisches Publikum, wenn du 2-0 gewinnst, alles gut.
Ja.
So.
Ja.
Dann qualifizieren die sich über die Nations League, auch mit ein bisschen Glück gegen die Griechen, du warst ja sogar beim Halbfinale, glaube ich, da, ne? So, und dann spielen die eine Europameisterschaft, wo du merkst, dass die in der Europameisterschaft Schritte machen, verlieren unglücklich gegen die Türken, sind plötzlich weiter und führen im Achtelfinale gegen die Spanier.
Das war eines der größten Erlebnisse der vergangenen Euro.
Genau. So, und dann kommen die aus dieser Euro raus, wir haben die K.O.-Runde erreicht und die spielen mittlerweile mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein und hauen einfach mal die Tschechen, die ja nun auch keine Laufkundschaft in Europa sind, 4-1 von der Platte.
Ja. Das war, also wenn ich das nochmal kurz sagen darf, bevor wir dann in die Werbung gehen, also dieses Erlebnis mit Portugal, ne? Da läuft es mir, wenn ich dran denke, läuft es mir eiskalt den Rücken runter.
Ja.
Das, die Leute hatten Tränen in den Augen.
Ja.
Die sind ja dann im offenen Bus, nachdem sie im Achtelfinale gegen die Spanier ausgeschieden sind, sind die im offenen Bus durch Tiflis gefahren und wurden vor Hunderttausenden gefeiert. Irgendein georgischer, schwerreicher Industrieller hat jedem noch eine Million Siegprämie überwiesen, jedem Spieler. Sensationell.
Ja, kann man einfach nicht anders genug fühlen. Und die haben ja echt ein paar Spieler, die richtig auch jetzt in Europa für Betrieb machen. Ne? Der Keeper geht nach Liverpool.
Ja,
ja. Ja, dann
Kavazgelia.
Kavazgelia. Genau, der ist mit Neapel.
Diego.
Dann Bubu Zivzivaze vom KSC.
Ja.
Ne?
Ja.
Budu.
Ja. Budu. Ja. Ja, bevor wir in die Pause gehen, noch ein ganz kleiner Hinweis für Sie, für euch. Wir sind auf der Bühne. Glanzparade live. Thomas Wagner, Timo Schmidtchen und ich sind in Köln.
12.10.
Tickets ist ausverkauft, glaube ich. Oder gibt es noch?
Ich glaube, drei gibt's noch.
Also die letzten drei Tickets, dann sind wir richtig voll. 12.10. Die letzten Tickets gibt's unter heimspiel-tickets.de. Uns interessiert, über was wir oder ihr mit uns, wir mit euch reden sollen. Also wir versuchen also ein kleines Programm aufzubauen. Mit Interaktion, also gerne Themen.
So ein kleiner Thementeppich.
Thementeppich, gerne Themen und gerne Meinungen. Es sind, wie viel, 2 Minuten Zeit? 2:30?
Ja.
Zwischen 2 und 3 Minuten Zeit. Und dann kommen wir nach der Pause wieder mit Ergebnissen.
Und die, es wäre gut, wenn wir Themenvorschläge haben, die sich so ein bisschen verzahnen.
Ja, es muss mehr Verzahnung. Eine Show, die mehr Verzahnung braucht. Kurze Pause, bis gleich.
So fein, bringst uns Glück und Sonnenschein. Oh, Parmesanbaum im Glanz.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner. Das wird spitze!
Oh, Parmesanbaum, so fein,
so schön.
Bringst uns Glück und Sonnenschein. Ja, das hat, wer hat das denn komponiert? Los Casetos.
Können wir das zum Einmarsch spielen in Köln?
In Köln, ja, das könnten wir jetzt, nein, das ist kein Einmarschlied.
Okay.
Aber es ist KI generiert.
Es ist ein Ohrwurm.
KI generiert. Ich hatte es fast schon wieder
vergessen. Also in der Community wird schon gesagt, er heißt, soweit ich weiß, Oh Parmesanbaum.
Oh Parmesanbaum, was habe ich gesagt?
Weiß ich nicht.
Parmesanbaum. Oh, Parmesanbaum heißt der Ohrwurm.
Nee, ja. Wir wissen es auch noch nicht.
Nee, wenn wir nächstes Jahr am Ballermann auftreten, mit dem Live-Programm, dann im weiß ich nicht, im Bierkönig oder im Bambolet oder so, dann glaube ich, reißen wir die Hütte ab.
Eine Lesung im Oberbayern.
Eine Lesung, dann auch noch eine Lesung. Gibt es Vorschläge, Timo, oder war die Zeit zu kurz?
Ich gibt's muss ganz hier öffnen, zurückschreiben.
Warte mal, der Song ist nicht veröffentlicht. Also. Das musst du gerade schreiben.
Das schreibe ich jetzt.
Also, ja, schreibst so. Du gerade.
Also, es gab einmal das Thema, welche Regeln ihr euch im Fußball noch vorstellen könntet.
Okay, VAR, ja klar.
Genau.
Du kannst nochmal das Handspiel nachstellen von letzter Woche. Hand an die Hosennaht und hoch, das geht natürlich nochmal. Handspiel, wir können nochmal Handspiel, aber Handspiel könnten wir den ganzen Abend drüber reden, ergebnislos. Also,
ja.
Dann kam nochmal die Idee über Spieler im Ausland, wie eben Ortega, wie Schade, wie Janelt, die man vielleicht gar nicht so im Fokus hat, dass wir da mal drüber reden.
Ja, das ist ein gutes Thema.
Das ist ein gutes Thema, ja.
Das können wir für die nächste Länderspielpause aufholen.
Und auch Paul Wanner ist auch so ein richtiger Hot-Take.
Ja, Paul Wanner.
Aber Ralf Rangnick ist schwer am
Baggern, ne?
Ja, ja.
Das wird auch nicht so leicht.
Naja, glaube ich auch nicht.
Weil die Position eigentlich besetzt ist.
Mhm, genau.
Also und auch längerfristig besetzt ist.
Also ich muss auch sagen, ich tue mich da manchmal auch so ein bisschen schwer zu gucken, wie viel Druck darf so ein Verband eigentlich ausüben. Ne? Also du kannst dem Jungen natürlich ständig erzählen, komm zu uns. Fakt ist sicherlich, also ich liebe die österreichische Nationalmannschaft und ich wünsche dir nur das Beste, aber seine Chance auf Dauer Nationalmannschaft zu spielen, ist sicherlich in Österreich größer als in Deutschland.
Deutlich. Und Österreich hat enormes Potenzial. Genau. Also die sind eigentlich unter Wert rausgegangen bei der Euro.
Total. Für die war eigentlich fast der Weg frei bis Berlin. Und deshalb sage ich...
Aber Mert Günok hatte was dagegen.
Wahnsinnsparade.
Das war eine Wahnsinnsparade.
Ja. Aber gibst du mir recht, dass das für einen Verband... Du kannst natürlich ganz egoistisch sagen, wir müssen den jetzt davon überzeugen, dass er für Deutschland spielt. Obwohl du weißt, dass die Konkurrenz auf dieser Position für ihn vielleicht viel größer ist.
Wahrscheinlich musst du ihn... Also das ist seine Entscheidung.
Ja, genau.
Also die Chance zu spielen ist in Österreich größer. Ja. Es gibt auch durchaus eine Chance, was zu gewinnen mit Österreich in der aktuellen Konstellation. Aber die Chance, was zu gewinnen, ist natürlich mit der deutschen Mannschaft ein Tick größer. Ja. Also ich hoffe, ich trete jetzt keinem Österreicher zu nahe, aber sage ich jetzt
die Historie so neutral.
Es ist so, also aufgrund der Historie. Allerdings ist es gut möglich, dass er ganz wenig Spielzeiten bekommt.
Ganz genau.
Und um so ein großes Turnier.
Und deshalb sage ich ja, musst du auch als Verband schauen, dass du da nicht irgendwie nur deinen Egoismus walten lässt, sondern ein bisschen auch den Jungen im Blick hast.
Ja. Ne? Also das muss er.
Aber das ist dem Verband doch egal.
Das ist eine schwierige Entscheidung.
Das ist doch genau die Frage. Es haben sich ja schon welche festgespielt, die nachher gesagt haben: Mensch, hätte ich doch das andere gemacht. Also ich finde. Vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen blauäugig. Du kannst als Deutscher Fußballbund dem nicht erklären, du bist ab jetzt gesetzt hier auf der 10, damit du nur zu uns kommst. Das geht eigentlich nicht.
Ja. Ja. Was wir auf jeden Fall machen, um wieder zurückzukehren, wir erzählen ein paar Anekdötchen. Also Anekdötchen werden wir in Köln sicher erzählen.
Ja, da habt ihr ja ein
paar. Schöne Anekdötchen
haben
wir. Auch von uns beiden vielleicht mal ein
Anekdötchen. Können wir ein paar schöne Anekdötchen von uns beiden erzählen?
Auch schon gemeinsam ein bisschen
was erlebt. Schon gemeinsam was erlebt. Waren wir schon mal unterwegs. Ja, die zwei Freunde auf solchen Weg durch Europa. Zwei
Freunde durch Europa.
Da genau. Gibt's ein bisschen schon was mal mit Ronaldo was erlebt?
Oh. Ja, viel.
Also ich habe mir jetzt...
Einige Nächte mit
ich
Ronaldo.
Ich habe mir jetzt 7 Namen noch abgespeichert. Die sollen wir nämlich noch abarbeiten bis halt. Ne? Wir starten mit Cristiano...
Hat eigentlich schon mal einer was mit Ronaldo erlebt? Welches Thema? Was, liebe Gemeinde, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gemeinde, um welches Thema soll es jetzt gehen, nach Meinung des Säulenverantwortlichen Timo Schmidtchen?
Ich war mal in Lissabon, auf einer Party, auf einer Yacht.
Lionel Messi oder
B. Abramovic und da war Cristiano Ronaldo.
So. Da warst du auf der Yacht?
War ich auf der Yacht.
Und was habt ihr gemacht?
Mit Didi Wörsdorf.
Ja.
Also war sensationell.
Es muss rundum sein, wahrscheinlich 450. Tor gewesen sein.
Nee, sogar früher. Es war bei der EM 2-4. Da war der ganz junge Ronaldo, kam da noch mit der
noch
ganzen
keine 100. Also nee, die erste 100 hat er noch nicht gerissen. Jetzt ist er bei 901 und will spielen, bis er 1000 hat, oder?
Ja, ich glaube ja.
Das sollte doch möglich sein.
Und die Frage, wo ordnest du Ronaldo unter den Größten der Großen ein im Weltfußball?
Ja, schön.
Und ist er für dich im Moment eine Belastung oder eine Bereicherung für die Seleção?
Oh, das ist stark.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Cristiano Ronaldo grundsätzlich nach wie vor eine Bereicherung ist, weil er so außergewöhnlich ist und auch im höchsten Alter noch über einen riesengroßen Ehrgeiz verfügt. Sein Move nach Saudi-Arabien mag dagegen sprechen, aber sein Engagement in der portugiesischen Nationalmannschaft spricht eher dafür. Er weiß, dass er in Europa die ganz großen Clubs nicht mehr in dem Maße bekommt. Also vor allen Dingen bezahlen sie ihn nicht mehr so, wie er es gerne hätte. Aber er bekommt sie auch nicht mehr in dem Maße, weil sie ihm nicht mehr die Einsatzzeiten geben. Das haben sie bei Real Madrid gesagt zu ihm, das haben sie ihm bei Juventus Turin irgendwann klargemacht, das haben sie ihm bei Manchester United, da hat es richtig wehgetan, klargemacht. Dann geht er ja auch nicht mehr zu jedem Club. So, und wenn er in Europa was will, dann will er noch Titel gewinnen. Und da ist halt keiner dabei, der sagt, also wir haben Ronaldo und 10 andere. Sondern da muss er sich halt dem Konkurrenzkampf stellen und muss sich halt auch ins Teamgefüge mit einpflegen, auch lassen. Deshalb sein Move nach Saudi-Arabien, den kann ich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sogar nachvollziehen. Aber er ist halt Werbeträger für diese Liga. Und ganz viele Leute kommen ja auch wegen ihm dorthin. Also er hat die Serie A durch seinen Move zu Juventus Turin aufgewertet. Und das ist großartig. Also das ist ihm alleine gelungen.
Ja, aber es ist.
Und jetzt geht er nach Saudi-Arabien. Ganz viele folgen jetzt dem Ruf, auch dem Lockruf des Geldes logischerweise. Aber sie sagen, wenn Ronaldo da spielt, der immer noch von diesem Ehrgeiz besessen ist, dann kann das nicht so übel sein.
Also ich meinte jetzt eher so die historische Größe von ihm, jetzt gar nicht die aktuelle, aber alles, was du sagst... Alles, was du sagst, stimmt. Ich finde es vor allen Dingen, was man ja oft vergisst, er hat ja eigentlich seine Karriere als Flügelstürmer begonnen. Ja. Er war ja damals in Portugal nicht ein junger Mittelstürmer, sondern er war ja auf Außen. Diese Zahl ist unglaublich, muss man ehrlich sagen. Die Professionalität, mit der er lebt, das sagt ja jeder, der mit ihm gespielt hat, er ist der Erste, der morgens da ist, er ist der Letzte, der weggeht, er muss in der Kabine auch ein ganz feiner Kerl sein, das sagen auch alle, also outstanding. Er hat mit Portugal die Europameisterschaft geholt, also da fehlt vielleicht die Weltmeisterschaft, kannst du bei Portugal aber nicht von ausgehen, es ist immer noch ein kleines Land. Er hat alle großen europäischen Titel gewonnen, obwohl er da in den großen Finals vielleicht auch nicht immer der spielentscheidende Mann war, das gehört auch dazu. Hat gegen Atletico beim 4-1 in Elber reingeschossen und hat sich dann aufgeführt, als wenn er das Ding alleine gewonnen hätte.
Das stimmt.
Aber in einem Punkt widerspreche ich dir, obwohl ich den Hut vor allem ziehe und der ist auch Top 10 aller Zeiten. Ich finde, er müsste aufhören in der portugiesischen Nationalmannschaft. Und ich sag dir auch warum. Der kann immer noch Akzente setzen, wie auch jetzt. Der kann immer noch treffen und das ist Wahnsinn in dem Alter. Aber ich finde, er beeinflusst die Statik des portugiesischen Spiels halt negativ. Auch wenn alle seine Mitspieler sagen, er ist ein geiler Typ. Wenn er auf dem Platz ist, versucht jeder, Ronaldo in Szene zu setzen. Und die Unterschiede macht er für mich nicht mehr auf dem allerhöchsten Niveau. Und ich glaube, wenn er nicht mehr spielen würde in der Seleção, dann würden sich da andere wie Fernandes oder Bernardo Silva, der Weltklasse ist, die würden sich vielleicht noch mehr entfalten können.
Er ist halt der stehende Mittelstürmer.
Ganz genau.
So, also du spielst halt 10 plus Ronaldo.
Und das ist ab Viertelfinale bei großen Turnieren
kann das auch ein Hemmschuh sein. Ja. Genau. Aber jetzt ist ja Portugal nicht, du, also korrigier mich, aber sie sind jetzt nicht mit den ganz großen Mittelstürmern gesegnet.
Stimmt.
So, ne, jetzt sind so ein stehender Mittelstürmer mit Ronaldo, der ja immer noch explosive Momente auch hat. Das kann schon funktionieren. Aber ich bin nicht so weit weg von dir, weil natürlich allein der Name und die Aura das Spiel beeinflusst und dem Spiel eine andere Richtung gibt, als wenn er nicht auf Platz steht.
Genau, das meine ich.
Und du hast so ja gesehen, im bei der Konzert WM, der Großen ist es ist
du hast ja bei der WM in Katar gesehen, als dann Santos ihn länger mal auf die Bank gesetzt hat.
Ja, da wird es sofort muckelig.
Ganz genau, da wird es dann muckelig waren. Ne?
So, also ich möchte jetzt keine Überleitung mehr machen.
Aber hier Bergwein, aber ne?
Bergwein.
Bergwein, wo du es gerade sagst.
Bergfest. Ne?
Klasse.
Also Bergwein verliert seinen Platz in der holländischen Nationalmannschaft.
Und da sage ich mal, ich bin wirklich alles, aber kein Ronald Koeman-Fan. Ja, aber die Aussage ist einfach eine glatte Eins.
Ja, es ist so. Wir hatten ja lange Zeit auch hier die Rubrik mit den stillen Stars aus Saudi-Arabien.
Ja, das war eine ganz tolle Rubrik.
Fand ich auch. Also die hat richtig Spaß gemacht. Die Community hat sie gehasst und alleine deshalb hatte ich so einen Spaß dran. Es gab auch ein paar. Also ich habe im Stadion, bin ich immer wieder darauf angesprochen wurde, was ist denn eigentlich aus den stillen Stars geworden aus Saudi-Arabien? Gesagt, haben wir eingestellt die Rubrik, als die Zuschauer angefangen haben, mit Peitschen auf Spieler loszugehen. Da fehlt mir dann die Pointe, ehrlicherweise. So, und deshalb ist das also volle Zustimmung, was Koeman zu Bergwijn sagt. Wijnaldum hat ja auch dort gespielt, den hat er in der Nationalmannschaft ja belassen, misst er mit zweierlei Maß. Nein, weil die Karriere von Gini Wijnaldum
in den
europäischen Top-Ligen ist quasi beendet. Er lässt es dort auslaufen und holt sich nochmal einen großen Zahltag.
Und
Bergwijn steht halt in der Blüte seiner Schaffenskraft und entscheidet sich für Dollars statt für die sportliche Herausforderung. Das also dementsprechend absolut nachvollziehbar. Was ist der nächste Name, der fehlt? Hansi Flick. Hansi Flick ist Trainer des Monats geworden in Barcelona.
Warum ist Bergwijn nicht zum AS Rom gegangen?
Nee, warte. Eins am anderen. Hansi Flick ist Trainer des Monats geworden in Spanien. Viele haben ihm das nicht zugetraut. Und viele haben gesagt, das wird die erste Trainerentlassung in der ersten spanischen Liga. Wir sind hier alle, wie wir sitzen, große Freunde von Hansi Flick. Die Idee wirkt auf den ersten Blick kreativ. Hansi Flick als Trainer des katalanischen Kronjuwels. Aber man sieht, er kommt zurecht und die kommen mit ihm zurecht. Und alle sagen, Mensch, da ist jetzt auch einer, der an der Fitness und an der Dynamik nochmal ganz anders arbeitet, als es Vorgänger Xavi getan hat. Deshalb Hansi Flick Trainer des Monats. Für dich nachvollziehbar? Ja, nein, vielleicht, weiß nicht.
Klar nachvollziehbar.
Ja.
Ich musste mich gerade umstellen, das war erst der 6. Name auf meiner Liste, aber jetzt der 3. Ja, ja. Hansi Flick, ne, du hast vollkommen recht.
Ja.
Und ich glaube, du siehst daran halt auch einfach, dass auch Trainer, wir haben das auch oft hier schon besprochen, dass es auch am Momentum liegt. Die haben die ersten 3 Spiele übrigens auch nicht den Gegner aus dem Stadion gespielt.
Nein, häufig
sondern
spät.
Sondern haben spät und mit Glück und so getroffen. Jetzt steht er mit 4 Siegen da oben, ist schon 4 Punkte vor Real und vor Atletico. Jawohl. Und jetzt kommt das, was, glaube ich, die große Stärke von Hansi Flick ist. In einer Mannschaft, wo es läuft, wo Selbstvertrauen ist, kann er das sehr gut moderieren. Ja. Er hat zu den Ersatzspielern einen guten Draht. Er gibt jedem seine Chance. Er lässt jemanden die Freiheiten. Lewandowski lebt auf. Er steht auch für schönen Fußball. Ich glaube, er ist keiner für Konflikt und Krise. Das hast du bei der Nationalmannschaft auch gesehen.
Wahrscheinlich
nachher.
Ist es so, ja.
Aber für Barcelona, diesen Verein, der seit Jahren durch Europa irrlichtert,
ja.
Ich glaube, er gibt ihm so ein bisschen die Wärme und die Identität zurück.
Und auch Richtung.
Ja, ja, klar.
Also das muss man schon sagen. Scherbenhaufen wäre mir jetzt zu viel, aber sie haben immer wieder Ansätze gehabt in den letzten Jahren. Neuanfang, 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 Neuorientierung. Und da kann Hansi Flick, und ist es ja jetzt auch, eine echte Stütze. Man muss jetzt halt sehen, wie sich das über diese komplette Saison entwickelt, dann auch im internationalen.
Auch vor allen Dingen genau Champions League, da waren sie in den letzten Jahren auch.
Der nächste Name, der Thomas Wagner auf der Zunge liegt, ist Mats Hummels, der noch nach Schließung des Transferfensters.
Nach Schließung der Wahllokale.
Zur AS Rom gewechselt ist. Na, Thomas, was liegt dir denn sonst noch so auf der Zunge?
Ja, also ich finde, bei Mats Hummels hast du dir die Frage gestellt, was macht er denn jetzt nun? Ne? Also geht er vielleicht auch irgendwie nach Amerika in die MLS?
Ja.
Da glaube ich sogar manchen Spielern, dass sie sagen, ach, das finde ich ein interessantes Land, nochmal ein bisschen den Horizont erweitern.
Typ für den saudischen Markt? Ne?
Nee, gar nicht. Ja. Und wenn du in Europa gehst, dann ist ja klar, wahrscheinlich klopft dann nicht Paris oder Real oder Manchester City an, sondern dann guckst du halt im Regal 1B und da findet sich die stolze AS Rom.
Ja.
Ein notorisch aufgeregter, völlig wahnsinniger, total geiler Club mit wahnsinnigen Fans. Ne?
Auch einer Gottheit mit Francesco Totti im Hintergrund.
Und das glaube ich Hummels sogar, dass Hummels sagt, er hatte immer ein Faible für die Roma, weil er Totti so geil fand.
Du bist der Rossi-Fan.
Aber ich meine, also Totti, also das ist ja für mich einer der allergrößten. Der hat nie den Verein verlassen, obwohl der wirklich Angebote hatte.
Ja.
Und dann sein kleiner Bruder De Rossi, der jetzt noch Trainer da ist und der ja bisher auch echt geliefert hat.
Total.
Ist eigentlich eine geile Geschichte. Die haben sogar noch gegeneinander gespielt, Hummels und De Rossi. Ja. Und die Roma hat so ein bisschen Probleme hinten in Sachen Stabilität, Erfahrung. Und deshalb finde ich, kann das passen. Das kann natürlich auch sein, dass die Roma eine scheiß Saison spielt. Hummels irgendwann war noch nie der Antrittsschnellste. Beim Antizipieren war er trotzdem, was er in der Champions League gezeigt hat letztes Jahr in Dortmund, war Wahnsinn.
Absolut.
Ich finde, es hat irgendwas Romantisches.
Ja, hat Charme.
Ja?
Und zum Thema Romantik kommt jetzt auch der Fuß der Woche.
Der Fuß der Woche.
Das war romantisch. Das hat mir gefallen. Ich habe wenig gesehen, also live schon mal gar nicht, aber ich habe dann im Nachgang ganz viel geguckt. Jürgen Klopp, Training, Ansprache, verkabelt. Sky hat live übertragen.
Natürlich.
Sky hat natürlich live übertragen. Ich habe mir die Highlights angeguckt, auch die Stimmen danach. Mats Hummels ist verabschiedet worden, aber Jürgen Klopp nochmal mit der Pölermütze hier in diesem Dortmunder Stadion zu sehen im Rahmen des Abschiedsspiels für Kuba und Piszczek von natürlich ausverkauftem Haus, das hatte was Nostalgisches. Auch, also das klingt jetzt, als sei das zu Schwarz-Weiß-Zeiten gewesen und wir zwei seien noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen. Ist erst 10 Jahre her oder 12. Das war, also da wurde es mir warm ums Herz, als ich das gesehen habe.
Ich war vor 4 Jahren bei Roman Weidenfellers Abschiedsspiel, da war Kloppo auch da.
Ja.
Und 2 Sachen, ich habe genau wie du auch, ich habe so viele Szenen hier gesehen, der schafft was du eigentlich gar nicht schaffen kannst. Der kommt dahin, das ist alles so überladen, die lieben ihn alle da und eigentlich denkst du, das geht gar nicht. Und der stellt sich dahin und du denkst, die Zeit ist stehen geblieben.
Ja.
Genau wie du es gerade gesagt hast.
Völlig.
Und wenn ich allein die Bilder vom Training sehe, wie die Kommentare von dem, 2 Minuten gespielt, der pölt hier aus 40 Meter.
Genau.
Und dann jetzt zu seinem Co-Trainer. Wie lange müssen wir das noch ertragen? Und es kommt, er haut immer einen raus und es kommt irgendwie immer noch authentisch rüber. Der Typ ist einfach ein
absolutes Phänomen.
Das ist ein Phänomen, der ist einfach geil. Ja. Kloppo ist einfach geil.
Und der kommt wirklich dorthin, als sei er niemals weg gewesen. Ja. Und kommt rein und die Temperatur im Stadion ist eine andere. Ja. Und er steht plötzlich im Mittelpunkt. Und Sahin ist nochmal Spieler Sahin und Piszczek ist wieder Spieler Piszczek und Kuba ja sowieso. Und dann zaubern die auf und auch Musi Dan habe ich ewig nicht gesehen.
Ja.
Weil das habe ich zwischendurch mal getroffen. Barrios habe ich auch lange nicht mehr gesehen.
Ja.
Und die dann nochmal so.
Kann wie eine Mannschaftsbesprechung noch gemacht hat, wer dann alles draußen geblieben ist und so. Und dann fragen immer danach alle, na, wie ist es denn im Sabbatical? Ja. Na, kommst du nochmal wieder? Ja. Er so, der macht gar nicht den Eindruck, als wenn der gerade irgendwas vermissen würde.
Der macht den Eindruck, als macht ihm das, was er da gerade macht, total Bock. Er arbeitet ja auch, wie er selbst sagt.
Klar.
Also wahrscheinlich an seinem Handicap und.
Naja, aber gut, der macht Vorträge.
Absolut. Total. Aber ich glaube, dass er sehr gut. Man sagt ja immer, die Leute sind verrückt. Nein, sie sind nicht verrückt, sie sind sehr klar. Er ist sehr klar, glaube ich, in dem, was er macht.
Und was man ja bei ihm wirklich sagen muss, natürlich ist das alles größer geworden. Und natürlich kannst du auch, Kloppo, das wissen wir auch, wenn der richtig schlecht gelaunt ist.
Brauchst du nochmal einen Tic-Tac? Hast du einen?
Trocken, ja. Er hat's gestaubt. Wenn der richtig schlecht gelaunt ist, ne, dann kann das auch mal unangenehm sein, da mal ein Interview zu machen oder so.
Ist er dir mal irgendwie an die Seite gefahren?
Ja, aber er hat schon mal irgendwie, nachdem sie 1-4 gegen den HSV zu Hause verloren haben, vielleicht habe ich da ein bisschen zu breit gegrinst und sowas.
Herr Wagner, Sie haben natürlich Spaß.
Ja. Nee, aber was ich echt sagen muss, und das finde ich geil, ich habe ihn zuletzt gesehen gegen Bergamo oder gegen Prag bei der Europa League. Ja. Und dann erzählt er seinen Pressemitarbeitern des FC Liverpool, dass der Kollege aus Deutschland ihn schon kennt, als er wirklich als schlechter Rechtsverteidiger am Bruchweg rumgepölt hat. Ne? Das erzählt er dann einfach so. Und der ist, glaube ich, jemand, der, wenn du den 25 Jahre begleitet hast, wie wir das ja gemacht haben, und immer auf einem anständigen Niveau untereinander, dann gibt er dir das Gefühl auch, dass er sich freut, dich zu sehen. Genau. Ob das jetzt stimmt, weiß man gar nicht, aber es ist einfach so.
Und das ist ja auch in diesem Stadion so gewesen. Genau. Ne? Der ist 10 Jahre nicht da, der kommt wieder hin und es ist so wie früher.
Ganz genau.
Und du siehst ihn 10 Jahre nicht und triffst ihn dann wieder und es ist so wie früher.
Umarmt er dich, dass du fast denkst, meine Herren. Ne?
So, was haben wir noch für Namen?
Ein Trainer, der auch, wenn er mal zurückkommen könnte, wäre Thorsten Lieberknecht nach Darmstadt.
Ja.
Dann hätte ich anders gewählt.
Hättest du anders gewählt?
Ja, sag mal, komm du nochmal.
Das ist eine schlechte Überleitung.
Auftritt der Hirten.
Was?
Komm.
Auch dann mal im Gespräch beim BVB als möglicher Klopp-Nachfolger war ja ein gewisser Herr Kohfeldt, der einst.
Guck mal, da hat er richtig Angst. Wobei ich ganz
ehrlich sage. Ist einer mit den Fingernägeln über die Tafel gefahren oder nicht?
Aber so schlecht fand ich ihn jetzt gar nicht.
Super, der war spitze. Ja. Ja, spitze, viel gelernt.
Lass mal.
So. Florian Kohfeldt ist wieder
ja.
da.
Ja, ich freue mich.
Was
auch,
sagst du?
Auch ein hochsympathischer Mann. Der ja mal so mit das heißeste Eisen in der Fußball-Bundesliga war. Das heißeste Trainereisen in der Fußball-Bundesliga.
Wurde mal bei Borussia Dortmund gehandelt sogar.
Also wurde bei vielen Top-Clubs gehandelt. Und dann war der Abstieg hört sich zu negativ an, aber es war dann so ein schleichender Prozess, der ihn da aus dieser Flughöhe herausgeführt hat.
Ich würde fast eher sagen, galoppierend.
Ja, also sag
zwei
mal,
Jahre, war, ja, zwei Jahre Werder. Wolfsburg. Zwei Jahre Werder war gut, auch mit Offensivfußball, die waren in der Nähe von Europa.
Ja.
Dann war er einmal in der Relegation.
Ja.
Also war er ja schon mal, die hat er erfolgreich bestritten. Einmal sind sie dann abgestiegen, also am letzten Spiel war ja Thomas Schaaf da.
Ja.
Und er hat ja eigentlich immer dasselbe erzählt in den Pressekonferenzen.
Ja.
Also am Ende hat er immer dasselbe erzählt und dann kam er nach Wolfsburg und hat wieder dasselbe erzählt. Ja. Wolfsburg, schwierige Situation, da ging es sogar noch. Mhm. Dann ist er nach Eupen gegangen, da ist er vom Abstieg entlassen worden. Mhm. Also wenn du siehst, Bremen, Wolfsburg, Eupen.
Jetzt Darmstadt.
Last Dance, meinst du?
Und ich glaube, ich hoffe für ihn, dass er auch ein bisschen gelernt hat, nicht alles so als Wolkenkuckucksheim zu verkaufen, wie schön alles ist und sowas und was seine Mannschaft alles toll gemacht hat, sondern jetzt ist auch zweite Liga, das ist dann auch mal hartes Brot und harte Arbeit, aber Darmstadt hat keinen schlechten Kader, er kommt jetzt in eine Mannschaft, die verunsichert ist, aber die haben da einiges aufgebaut in den letzten Jahren.
Vielleicht hilft dann auch seine grundsätzlich sehr positive Art in dem Moment.
Genau, die so, ja trotzdem noch da ist, ist da
so
nicht mehr
Wecker macht, ne?
Oder Darmstadt ist natürlich eigentlich eher so eine Mannschaft, die stand immer für rustikalen Fußball.
Ja.
Er hatte ja eigentlich immer den schönen Fußball so ein bisschen im Ansatz.
Ja, Ja, es war so ein lebensbejahender Fußball, den er auch in Bremen gespielt hat. Und dann ging es darum, es ist absolut alternativlos und wir wollen uns treu bleiben. Und es war so treibsandartig, wie das dann. Das war dann eher schleichend, ne? Mhm. Also dieses Abrutschen in die unteren Tabellenregionen. Mhm. Aber lieber Freund dieser Sendung, wie wir wissen. Und natürlich echt ein guter Typ. Und für ihn persönlich freut es mich sehr, dass wir ihn im deutschen Fußball zurückhaben.
Ganz genau. Und vielleicht hat er ja auch, das ist ja manchmal auch so, dann machst du jetzt in der zweiten Liga, hast du auch ein paar Sachen reflektiert.
Ja.
Und dann kommst du zurück mit Paul Fernie.
Ja.
Und jetzt brauche ich keine Übergabe. Ich würde einmal noch sagen, dass ich stolz auf meinen Lieblingsverein bin. Wir hatten letzte Woche das Thema Vuskovic.
Ja.
Und der HSV, finde ich, hat das jetzt gut gelöst. Wir hatten ja auch gesprochen, dass du in die Situation kommen musst, dass du als Verein vielleicht dem Spieler noch in Regress nehmen musst und sowas. Ja. Und jetzt haben sie, wie ich finde, eine sehr gute Lösung gefunden. Sie lösen den Vertrag jetzt auf, weil der kann ja auch nicht spielen nach dem Urteil. Und es gibt direkt einen Anschlussvertrag ab 26, wenn er wieder spielen darf, Mario Vuskovic. Ich finde, dass der HSV da bedingungslos hinter ihm steht. Ja. Angefangen bei Jonas Bolt damals. Jetzt über Stefan Kunz. Chapeau.
Tolle Geste. So, wir haben noch 2 Minuten. Wir müssen einmal Deutschland-Holland spielen. Du mit Schwarz, die Holländer?
Ja.
Ja. Dann fange ich jetzt mal an mit weiternehmen.
So, jetzt bin ich hier mit, jetzt bin ich in Johan Neeskens.
Oh, der ist gut.
Oh,
der war echt knapp. Der war wirklich knapp.
Jetzt bin ich
Außen.
Rob Rensen bringt. Der hat im Finale 78 in der letzten Minute den Pfosten getroffen. Und jetzt macht er rein. Rob Rensen bringt. Das war's jetzt.
Holger
hat gerade gedacht.
Holger lacht. Es ist jeweils knapp.
Ihr seid besser geworden.
Jetzt bin ich gut, Kohl. Wirklich ganz feiner Libero.
Ja. Ist er wieder drin. Mein lieber Mann. 2-0.
Mein lieber Kobuschinski.
Nächsten Montag sitzt ihr dann hier und sagt hier, der Neuaufbau Nationalmannschaft am Arsch.
Na klar.
Oh, ja,
jetzt hole ich mal einen aus der Metzger-Abteilung.
Das war Maxi Bayer.
Barry van Aale, Europameister 88.
Du lebst 88. in der Vergangenheit, lebe in der Zukunft.
Das war eher
so, jetzt Bein. Ausgleich, komm.
Vielleicht jetzt noch, oder was?
Komm jetzt.
Oh, jetzt Bergwein aus Saudi-Arabien, noch dazu geschaltet hier.
All the way from Riyadh.
Okay.
2-1 Holland, das war die Glanzparade für diese Woche. Ist schon wieder rum, ne? So schnell geht das.
Aber schön war's.
Schön, fand ich auch. Schön und kurzweilig, hat uns hat Spaß gemacht. So,
nächste Woche ist
nächste Woche. Buschmann da, Wagner da, ich im Castello. Ich muss mich um meine Mannschaft kümmern.
Und der Chef der Säule ist wieder da.
Der Chef der Säule ist logischerweise da.
Ich brauche noch einen Tick.
Ja, er wird's überleben und nächste Woche wieder da sein. Das war's für diese Woche. Bis zur nächsten. Sportlich bleiben. Bis zur nächsten. Tschüss.
Du bringst uns Glück und Sonnenschein. Opa ist am Baum im Glanz.